Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Geschichten zwischen den Meeren. Nicht abschalten, liebe Hörer und Hörerinnen vom Ikerne-Podcast. Ihr seid hier nach wie vor richtig. Es ist so, dass innerhalb des Ikerne-Podcasts ab jetzt der Podcast Geschichten zwischen den Meeren als sozusagen Unterrubrik ebenfalls erscheinen wird. Also, ihr könnt euch darüber freuen, dass ihr im Ikerne-Podcast ein neues Format hört, aber jetzt zurück zu Geschichten zwischen den Meeren. Ihr fragt euch bestimmt, für die, die es zum ersten Mal hören, was das denn eigentlich ist. Also, mein Name ist Holger und mir gegenüber sitzt der...
Ja, der Uli, den auch die Hörer des Ikerne-Podcasts bereits kennen. Hallo!
Also, vertraute Stimmen. Und das, was wir beide hier machen, ist, dass wir uns regelmäßig, unregelmäßig Geschichten über und aus der Geschichte des Landes zwischen den Meeren erzählen. Und der Witz dabei ist, dass der jeweils andere keine Ahnung hat, welche Geschichte ihm erzählt wird. Und heute ist es so, dass Uli mir eine Geschichte erzählt und mach das ohne gekreuzte Finger. Ich habe keine Ahnung, worum es heute geht.
Nee, kann ich bestätigen.
Das ist sehr schön.
Reell beglaubigt.
Sehr schön. Guck mal, und dann lehne ich mich zurück, was ich sehr gut kann, und lausche der Geschichte von Uli.
Ja, Holger, aber bevor ich jetzt in die neue Geschichte reinspringe, springe ich einmal kurz zurück zu unserer Folge 28. Das war letzten Sommer die Folge mit den Butterfahrten.
Sehr gut.
Die hat doch einige Wellen geschlagen, da gab es viel Feedback, und ich saß neulich wieder bei meinem Mineralwasser im Jeverstübchen, und dann wurde ich darauf angesprochen, auf diese Folge. Und da kamen dann die alten Geschichten raus, weil jeder Eckernförder ist da mal die mit den Butterfahrtschiffen rausgefahren. Und eine Geschichte fand ich so schön. Wir hatten drüber gesprochen, über die Süßigkeiten, die man dort an Bord kauft. Konnte. Mhm. Und dabei war auch die Marke Phaser Mint.
Stimmt,
da hattest du nochmal drüber gesprochen.
Ja.
Und genau diese Geschichte basiert auf diesen Bonbons, denn die wurden gerne von älteren Herrschaften gekauft und dann gleich an Bord an die Kinder verteilt. Kannst du dir vorstellen, warum?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss gerade mich mal dran erinnern, aber Phaser Mint, die hatten doch auch so ein ganz glitzerndes, silbriges Papier, ne?
Genau, genau.
Ja, vielleicht, weil sie hofften, dass die Kinder aus dem schönen Bonbonpapier etwas Origami-mäßig gebastelt haben.
Fast, nein. Die Käufer dieser Phaser Mint-Verpackung, die wollten auch nur die Verpackung haben, weil die war genauso groß, dass eine Stange Zigaretten reinpasste.
Ach.
Und so konnte man dann am Zoll vorbei wohl statt der Phaser Mints den guten Tabak von Bord schmuggeln. So wurde mir erzählt. Und das wird von der Größe hinkommen. Ich weiß, sie waren früher noch länglich, die Schachteln. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, lieber Holger, weil ja bald Weihnachten ist.
Ach, du ahnst es.
Einmal für dich, Phaser Mint. Die Verpackung ist etwas kleiner geworden, aber immer noch silbrig glänzend, genau wie deine Augen gerade.
Ach, das ist ja toll. Uli, die vertilgen wir aber gemeinsam.
Ja.
Aber ist denn, wenn ich mir die Verpackung, war das von der Größe her so ähnlich damals, die Verpackung auf den Butterschiffen?
Die war länger und schmaler, damit er eben genauso, also es soll genau in eine Stange reingepasst haben oder einige Schachteln sollen genau reingepasst haben. Das war die Geschichte und die fand ich so schön, die wollte ich dir nochmal erzählen, weil wir ja gerade diese Marke am Wickel hatten.
Ja, total, total. Also waren es dann sozusagen keine Schokoladenzigaretten, sondern es waren Mint-Zigaretten. Menthol-Zigaretten.
Ja, die illegale Version der Menthol-Zigaretten, genau.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, toll. Guck mal, am Tresen erfährt man die schönsten Sachen.
Ja, da waren tolle Geschichten bei. Also, eigentlich können wir noch mal eine zweite Folge machen mit Best-of. Also, in Eckernförde kann jeder was erzählen zu den Butterfahren.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr schön.
Jo, so. Deswegen, das wollte ich einmal noch loswerden. Und ja. Ja, jetzt nach langer Zeit sitze ich endlich wieder hier bei dir im kalten Keller und habe eine Geschichte mitgebracht.
Ja.
Und zwar geht es bei mir, muss ich sagen, endlich einmal um eine Geschichte, in der eine Frau die Hauptrolle spielt.
Uli.
Ja, warum ich das so betone, also einerseits habe ich eben meist Geschichten mit Kriegen und Technik und so weiter. Und da spielen Frauen oft keine Rolle und ich dachte, es wurde auf jeden Fall mal Zeit. Und außerdem wäre diese Geschichte keine Geschichte für uns, wenn es nicht eine Frau darin gäbe. Und darum geht es jetzt um Frau Gisela Werler.
Gisela Werler.
Geboren 1934 in Altona.
Mhm.
Und ich kann als Funfact hinreichen, ihre Sonnenbrille war lange Jahre lang im Volkskundemuseum in Schleswig zu bewundern.
Im Volkskundemuseum.
Das gibt's nicht mehr, aber ja. Da gab es die Sonnenbrille von dieser Frau Gisela Werler, war dort zu bestaunen.
Wahnsinn.
Warum bloß?
Ja, die Frage stelle ich mir.
Gisela Werler ist Deutschlands erste Bankräuberin.
Ach,
ja.
Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, erzähl mal.
Ja, also diese Frau Gisela Werler ist, wie gesagt, 1934 in Altona geboren und sie wächst in sehr einfachen Verhältnissen auf und sie lebt mit 30 Jahren sogar immer noch mit ihren beiden kleinen Schwestern bei ihren Eltern und zwar in der Lonsenstraße 31 in Hamburg. Und seit sie die Volksschule verlassen hat, muss sie die Familie sogar auch mitversorgen, da ihr Vater, also ein alter Bauschlosser, arbeitsunfähig ist und nur eine sehr kleine Rente bekommt. Sie war so höchstens 8 oder 9 Jahre auf der Schule, so sowas wie ein Hauptschulabschluss oder Berufsbildungsreife war das dann. Und ja, sie wächst zu Hause in so eine Rolle hinein, die sie wirklich vollkommen in Beschlag nimmt. Sie unterstützt ihre Mutter finanziell, aber auch mental wohl auch gegen ihren trinkenden Vater. Der soll auch nicht so ganz einfach sein. Und sie sorgt auch dafür, dass es ihren beiden kleinen Geschwistern gut geht. Und sie entwickelt dadurch einen durchaus starken Charakter, stellt aber auch ihre eigenen Ansprüche immer sehr zurück, also immer hinten an. Sie ist zwar so etwas wie das Familienoberhaupt, also der einzige Erwachsene mit Durchblick, aber sie bleibt eben in dieser Rolle so gefangen. Ihr Vater ist nicht in der Lage, die Familie richtig zu führen und ihre Mutter ist auch in dieser Rolle der braven und vielleicht verängstigten Hausfrau gefangen und die Geschwister sind einfach zu klein. Und ja, so hilft sie der Familie so gut sie kann und das Ganze wirklich alleine, weil sie keinen Partner hat.
Mhm.
Und Gisela beginnt jetzt nach der Schule mit 14 Jahren dann als Aushilfe in einem Blumenladen und arbeitet dann später als Kassiererin im Supermarkt. Und dann wird sie Hilfsarbeiterin, also eine Packerin in einem großen Tapetengeschäft. Und da bleibt sie dann auch recht lange angestellt. Und ihre verschiedenen Arbeitgeber bezeichnen sie dann später als sehr höflich, pünktlich, hilfsbereit und zuverlässig. Und einer ihrer Chefs beschreibt sie später auch als ein bisschen einfach und unauffällig.
Mhm.
Und ja, sie war so etwas, was man als graue Maus bezeichnen würde vielleicht. Also sie wird beschrieben als mäßig schön. Das ist sehr charmant.
Ja, das ist wirklich sehr blumig.
Sie hat dunkle Haare und ich finde das Gesicht eigentlich sehr ansprechend, aber sie war damals nicht sehr auffällig. Ne?
Mhm.
Und sie wird auch spröde genannt, aber das kam wahrscheinlich auch eher von den Männern, die sie hat abblitzen lassen.
Mhm.
Und das müssen einige gewesen sein, aber sie hatte wohl keine Männergeschichten, obwohl ihr eine Affäre mit ihrem verheirateten Kollegen Hugo nachgesagt wird. Also Hugo wird uns gleich nochmal begegnen.
Mhm.
Also es gibt also keine Partys, keine Ausschweifungen und ihr ganzer Charakter wirkt eher ruhig und in sich gekehrt. Also so ein Mauerblümchen, würde man vielleicht auch sagen. Allerdings hat sie auch schon eine kleine dunkle Seite damals schon, denn sie soll mit ihrem Kollegen Hugo im großen Stil gestohlene Tapeten zu Geld gemacht haben.
Okay.
Tja, und ihr Leben wäre wohl auch so unspektakulär geblieben, wäre da nicht dieser eine schicksalshafte Abend irgendwann im Jahre 1964 gewesen. Da ist sie also 30 Jahre alt und wohnt in ihrem Kinderzimmer zur Untermiete. Und ihre beiden Schwestern sind mittlerweile auch schon ausgezogen. Und an diesem besagten Abend steht plötzlich ihr Kollege Hugo vor ihrer Tür. Und im Gepäck hat er eine prall gefüllte Geldtasche. Und der Grund, warum Hugo jetzt bei Gisela auftaucht, ist eben genau diese Geldtasche, denn er hat soeben mit einem Kumpan eine Bank ausgeraubt und will das Geld bei Gisela verstecken. Und so landet diese Tasche kurzerhand bei ihr im Kleiderschrank ihres Kinderzimmers. Und durch ihre gemeinsamen Tapetendiebstähle wusste er schon, dass sie ja durchaus nicht so das unschuldige Weibchen ist, als dass man sie da hinstellt.
Mhm.
Also er konnte sich sicher sein, dass sie da nicht sofort vor Schreck zusammenbrechen würde. Oh, und da das so gut geklappt hat, steht Hugo wenig später wieder bei Gisela auf der Matte. Wieder mit den gleichen Absichten. Im Gepäck hat er aber nicht nur eine Tasche mit Geld, sondern auch seinen Komplizen Hermann Wittow. Ein Taxiunternehmer, der aber eigentlich Peter heißt.
Mhm.
Ja, und in dieser schicksalhaften Minute passiert etwas, denn Gisela verliebt sich in den 6 Jahre älteren Taxifahrer Hermann oder Peter und zwar so richtig. Also bei ihr ist es Liebe auf den ersten Blick und dass Peter bereits verheirateter Vater ist und Schulden hat, ist ihr ziemlich egal und die beiden beginnen eine heiße Affäre. Und sie hätte für diesen Mann alles getan, das vertraut sie ihrem Tagebuch später an. Und hier beginnt nun auch das neue Leben der Gisela Werler, denn plötzlich ist sie mit waschechten Bankräubern befreundet. Und sie findet genau das sehr spannend und toll und gar nicht abschreckend. Denn es ist eine ganz andere Welt. Also gemessen an dem, was sie jetzt hat, das ist ja eher trist und langweilig und jetzt plötzlich katapultiert in diese Welt von Bankräubern und Geld und Waffen. Und das ist natürlich schon spannend. Und tja, sie ist eben unverheiratet, 30 Jahre alt, wohnt bei ihren Eltern, hat einen langweiligen Job. Ist doch toll, ne? Was Besseres kann einem nicht passieren. Und wo man zugeben muss, dass so ein Banküberfall auch in den 1960er Jahren wenig Hürden hatte, bis auf die eigene Moral. Also die Banken wurden wirklich früher oft überfallen in den 60ern. Es gab keine Kameras, es waren steinzeitliche Alarmanlagen und fast jeder hatte, da war vielleicht übertrieben, aber viele hatten immer noch Waffen. Der Krieg war 20 Jahre her und viele hatten auch Erfahrung mit Schusswaffen, ob es nun aus dem Krieg ist oder vom Wehrdienst. Also Waffen war jetzt nicht so schwer zu bekommen. Aber Gisela hat davor keine Angst. Sie will das. Sie will Nervenkitzel, sie will ausbrechen aus dem normalen Leben und sie will natürlich auch die Beute. Mhm. Und sie will mit Peter zusammen sein. Und nach rund einem gemeinsamen Jahr ist es dann endlich soweit. Ein Kollege von Peter, mit dem er eine Bank überfallen wollte, meldet sich krank. Durchfall oder Bauchweh, das kam wohl ständig vor, hat er erzählt. Also immer war irgendwie einer krank und ob die nun Angst hatten oder wirklich krank waren, weiß man nicht. Und ja, sie waren einfach unzuverlässig und er hat aber ja die ihn liebende und nach Abenteuer dürstende Freundin und die ist auf lange Sicht vielleicht sogar die bessere Wahl als Komplizin. Tja, und das ist die Gelegenheit für Gisela, den ersten gemeinsamen Beutezug mit ihrem geliebten Peter zu machen. Aber Gisela will nicht als Gisela eine Bank überfallen. Wenn sie in die neue Welt eintaucht, dann auch als neue Gisela. Und sie will eine tolle Verkleidung haben. Und ja, Peter lässt dann für seine Geliebte auch ordentlich was springen. Es gibt eine richtig gute, teure, blonde Perücke. Es gibt eine große, modische Sonnenbrille und ein schickes Kopftuch. Und das reicht schon, um aus Gisela eine ganz neue Person zu machen. Also sie hat wohl auch irgendwann mal vor ihren Kollegen mit dieser Perücke aus Spaß posiert. Sie hat also durchaus Spaß an dieser Maskerade. Mhm. Ja, und jetzt so ausgestattet fahren die beiden jetzt im Sommer 1965, genauer gesagt der 29. Juli, mit einem geklauten VW Käfer in die Hamburger Elbgaustraße zur dort ansässigen Volksbank. Peter möchte Gisela bei einem recht einfachen Job erstmal testen und sehen, ob sie überhaupt diesem Druck zu einer Tat standhalten kann. Es geht also nicht um das große Geld dieses Mal. Er will einfach nur, dass sie so eine Tat einmal verübt und will schauen, wie sie darauf reagiert, ob das überhaupt mit ihr hinhauen könnte in Zukunft. Er selbst fährt den Fluchtwagen und bleibt mit laufendem Motor hinter dem Steuer. Und Gisela betritt die Bank mit einer scharfen 9mm Pistole. Also die ist wirklich bewaffnet. Und sie hat ihrem Tagebuch später anvertraut, dass sie tagelang aufgeregt ist und auch sehr schlecht schläft. Aber in Gegenwart von Peter sei sie absolut sicher. Also dieser Mann hat wirklich eine kolossale Wirkung auf sie. Und sie hofft übrigens, dass Peter irgendwann mal zu ihr ins Kinderzimmer in das Haus ihrer Familie zieht. Also Bankräuberpärchen im Kinderzimmer, sehr romantisch. Aber das war bis jetzt ihr gesamter Kosmos, dieses Kinderzimmer. Ja, und Gisela bleibt auch in dieser für sie komplett neuen Situation so, wie man sie kennt. Sie bleibt höflich und zuvorkommend, als sie die Bank betritt, aber sie ist auch kalt wie eine Hundeschnauze und sie bittet die Angestellten, ihr doch bitte das Geld einzupacken. Also sie wird öfter zitiert, auch bei späteren Überfällen mit, würden Sie bitte alles Geld einpacken. Mhm. Ja, nun hat eine Bankräuberin in den 1960er Jahren aber ein Problem. Sie ist eine Frau. Bei einem Mann mit Knarre in der Hand wäre ein Mann mit einer Knarre in die Hand gestürmt und hätte gebrüllt, Geld her, Überfall, oder da wäre wahrscheinlich auch sofort Bewegung in die Sache gekommen, aber hier steht nun eine gut gekleidete Blondine mit einer modischen Sonnenbrille und Stöckelschuhen, die dann höflich um die Aushändigung der Barschaft bittet. Da bleibt man als Bankangestellter erst einmal überrascht und ungläubig untätig. Und so muss Gisela dann auch erstmal ihre Pistole heben und den Hahn des Revolvers spannen, damit sie ernst genommen wird. Ja, nur ein Zucken und ein Schuss hätte sich gelöst. Also wenn man bei so einer Knarre den Hahn spannt, das ist dann wirklich nur noch eine Sache von wenigen Zehntelmillimetern am Zeigefinger und der Schuss wird sich lösen. Also sie ist entweder eiskalt oder sie hat keine Ahnung, wie gefährlich diese Waffen sind. Ne? Man weiß das einfach nicht. Naja, auf jeden Fall, irgendwann hat sie dann das Geld zusammengekriegt und bedankt sich auch höflich, verlässt die Bank dann mit 3.100 Mark und dem Titel Erste Bankräuberin Deutschlands. Einige überfallene Bankangestellte glauben übrigens im ersten Moment an einen Mann in Frauenklamotten, wenn sie diese Banklady dann treffen. Und die ersten 3.100 Mark klingen nicht nach viel, wenn man weiß, dass sie in den nächsten Jahren noch weit größere Summen mit Peter erbeuten wird. Aber mit diesem Überfall bricht Gisela endgültig aus ihrem langweiligen Leben aus und besteht die Mutprobe. Denn es war ja eine Mutprobe von Peter angeleiert, ne? Und aus ihren Tagebüchern wissen wir auch, dass ihr das sehr, sehr wichtig ist, Peter so ihre Liebe zu beweisen. Und macht man ja auch nicht alle Tage sowas. Und was auch bezeichnend ist, ist die Tatsache, dass sie ihrem Freund den Revolver, also den gespannten Hahn quasi, nach der Tat im Auto einfach so in die Hand drückt. Und also sie hat wirklich keine Ahnung. Er hat sie dann auch ermahnt. Also das war gefährlich, hat er gesagt. Wenn es doof gelaufen wäre, wäre ich jetzt tot und du müsstest irgendwie aus dem Auto rauskommen. Sie ist eben noch Anfängerin, ne? Ja, aber das war jetzt ihr erster Coup und der spricht sich in Windeseile herum. Wie gesagt, Banküberfälle sind damals nichts Seltenes. Es gab fast 400 im Jahr in Deutschland. Und es ist leicht erbeutetes Geld. Keine Alarmanlagen oder seltene Alarmanlagen, kaum Funkgeräte und oft hatten Dienststellen nicht mal eigene Einsatzfahrzeuge. Mhm. Also da war man auf Nummer sicher. Wenn die Beamten unterwegs waren, die konnte keiner ranholen, ne? Insofern war das eine einfache Geschichte, aber hochkriminell. Mhm. Und eine Bankräuberin, das hat es bei all diesen 400 Überfällen in diesem Jahr noch nicht gegeben. Es ist also in dem verstaubten Nachkriegsdeutschland eine Sensation. Und dann ist sie noch so elegant und höflich. Es ist also perfekt, ne? Und Kriminologen reiben sich verdutzt die Augen und sind ziemlich überrumpelt von so viel Emanzipation. Ja, dass Frauen ihre straffälligen Männer decken, das ist ja normal, also das kennt man ja auch. Oder dass sie ihre Männer zu Straftaten anstiften, das kann ja auch nochmal passieren. Aber dass eine Frau selbst mit Waffe in die Bank geht, während der Komplize draußen im Auto wartet, das ist schon wie eine echte Bandenchefin. Ne? Also später steht sie auch daneben und befiehlt, dass das Geld eingepackt wird und Peter das Geld dann entgegengenommen. Also sie ist manchmal wirklich so die Wortführerin bei diesen Überfällen. Und das gab es noch nie. Das ist ein Affront gegen die heile Welt des Patriarchats, aber auch ein Affront, auf den sich das Boulevard mit Freude stürzt.
Ja.
Die Banklady ist geboren. Es gab auch andere Namen für sie, zum Beispiel Revolvermädchen und Fräulein Bankräuber. Und es gab auch sehr kleine lustige Zeichnungen, damals in Bildzeitung oder Morgenpost, wo man sich auf diese Person eben mit diesen Stöckelschuhen und den langen Beinen stürzt. Und da sie immer neue Maskierungen hat, versagen auch die Phantomzeichnungen und die Polizei, die tappt also komplett im Dunkeln. Erschwerend hinzu kommt auch noch, dass es in der Polizeidatei nur Bilder von Männern gibt. Und so klingt dann der Fahndungsaufruf der Polizei auch sehr hilflos. Gesucht wird Frau mit blonder Perücke. Und selbst für diese Beschreibung brauchte man 10 Überfälle, bis man sich zu dieser Fahndung denn herabgelassen hat. Ja, wo ist Eduard Zimmermann, wenn man ihn denn braucht?
Wenn man ihn braucht, ja.
Ja. Ja, und schnell steigt Gisela Wehrler dann zu einem Mythos auf. Also die Zeitung feiern sie als mal psychisch Kranke, die ihrem Mann hörig ist und mal als einen eiskalten Vamp. Denn das ist sie ja wirklich immer. Sie ist immer eiskalt. Und eine sexy Erscheinung. Das bestätigen immer mehr von den männlichen Opfern von Gisela. Und Sex sells. Damals schon. Ne? Ihre langen Beine heißen die erotischen Fantasien der Schreiberlinge an. Und ihre Überfälle werden immer kühner und die Summen werden immer höher. Und mit Hilfe ihrer perfekten Maskerade vermeiden die beiden es, dass Familie und Freunde überhaupt was von diesem Doppelleben ahnen. Er arbeitet weiter als Taxifahrer und sie weiterhin in der Tapetenfabrik. Denn er möchte eine 500.000 Mark erbeuten und sich dann zur Ruhe setzen. Also er hat ein Ziel. Und sie bleiben also sehr bescheiden. Kauft sich ein neues Bett, einen Fernseher, ein paar neue Gardinen. Die Bar ist gut gefüllt. Sie mögen Jever und Henkel trocken. Und sie kaufen sich gutes Fleisch. Und auch an die Frau Mama wird gedacht. Die mag nämlich gerne Kochschinken. Und sie gönnen sich kleine Ausflüge und einen dreiwöchigen Urlaub in Büsum. Da kommt auch die Familie dann mal mit. Und bei einem dieser Ausflüge in Büsum kauft sie sich auch einen Verlobungsring. Also sich selber ein, weil Peter nicht dabei ist und sie vermisst ihn so schrecklich. Also die ist wirklich sehr, sehr, sehr verliebt. Und das höchste der Gefühle dann, was sie sich dann gönnt im Wirtschaftswunder, ist ein gebrauchtes Käfer-Cabriolet. Mhm. Das ist dann so das Augenscheinlichste eines kleinen Wohlstandes.
Ihr Luxus.
Genau, aber wenn die Eltern denn jetzt so merken, da ist plötzlich Geld in der Kasse und dann nachfragen, woher das denn käme, erklärt Gisela ganz einfach, ihr Freund hat im Casino beim Roulette Glück gehabt. Aber die Nachbarn tuscheln und neiden natürlich auch. Aber sie bleiben wirklich in ihren Maßen bescheiden. Und sie werden echte Profis, denn es geht ja immer alles gut. Es läuft wie ein Uhrwerk mit den beiden. Und was am Anfang noch echte Angst bedeutete, das wird dann später irgendwann zum prickelnden Nervenkitzel. Und dafür kriegt man auch noch gutes Geld. Und sie machen das meistens, diese Banküberfälle, am Ende der Woche. Und meistens in Banken ohne Alarmanlage. Mhm. Also es gibt da keine Knöpfe, wo die Angestellten die Polizei rufen könnten. Und innerhalb von gut 3 Jahren begehen sie 18 Banküberfälle. Und eine Bank überfallen sie sogar 3-mal hintereinander. Also da sieht man mal, wie rudimentär die Sicherheitsmaßnahmen damals waren. Wenn du das 3-mal am Stück dir leisten kannst, in die gleiche Filiale einzusteigen. Ja, und sie erbeuten rund 400.000 Mark. Immer nach dem gleichen Schema. Gisela guckt sich die Objekte vor dem Überfall an und dann wird geplant. Als Fluchtwagen steht immer ein gestohlener VW Käfer mit falschen Kennzeichen bereit. Warum VW Käfer? Ganz einfach. Schnell, zuverlässig, sehr leicht zu knacken und in der damaligen Zeit absolut unauffällig. Hm. Die standen ja an jeder Ecke. Also heute wäre es wahrscheinlich anders. Wenn dann ein Bankräuber mit dem alten VW Käfer vorfährt, das wäre sehr auffallend. Tja, so ein Käfer ist schnell geknackt, wenn dann jemand Schmiere steht und das tut die Gisela. Sie passt einfach auf, während Peter dann den VW durch so ein kleines Seitenfenster öffnet und sie reicht ihm dann auch die benötigten Werkzeuge, schon ohne Zusage oder wie ohne Ansage, wie eine OP-Schwester, sagt Peter dann später. Und es gab damals sogar eine Fernsehwerbung, in der der VW Käfer als zuverlässiges Fluchtfahrzeug angepriesen wird.
Tatsächlich?
Das ist total witzig. Also sehr ironisch, aber ich glaube, das Ding ist wirklich gelaufen, weil das Ding immer anspringt. Ja, er läuft und läuft und läuft. Ja, nach einigen Kilometern Flucht wird dann das Fahrzeug gewechselt. Man hat ja immer noch das Taxi von Peter zur Verfügung und das ist ein etwas geräumigerer Volvo. Peter als Fahrer und Gisela hinten als Fahrgast. Also schön unauffällig. Mhm. Und der Volvo hat mittlerweile auch ein Geheimfach, in dem dann auch alle Beweise versteckt werden können. Also Geld, die Maskerade und auch die Waffen. Denn bei aller Sympathie für die beiden, sie haben immer scharfe Waffen mit dabei. Mhm. Und man darf auch nicht die psychischen Folgen der Opfer vergessen. Die wurden mit ihren Erlebnissen auch alleine gelassen. Also so eine Opferbetreuung oder Weißer Ring, das gab es damals ja noch nicht. Und da ging man als Angestellter auch nächsten Tag wieder hinter den Schalter und hatte einfach Angst vor jeder blonden Kundin. Mhm. Man hat auch den Menschen, Seelen da wirklich Leid angetan. Ja, und die Auftritte von unserer Gisela, die werden immer selbstbewusster. Die Verkleidung wird auch immer ausgefeilter und immer öfter drängt sie sich in den Mittelpunkt des Geschehens. Man könnte fast meinen, dass sie ihre Dosis immer weiter erhöhen muss. Und sie wächst mit jeder ihrer Taten und warum sie diese Energie und auch dieses neue Selbstbewusstsein dann nicht in ihrem normalen Leben, also auch im Berufsleben dann mit rübernimmt, das bleibt ein Rätsel. Sie ist also nur in Peters Gegenwart wirklich so knallhart und so tough. Und ja, diese Überfälle werden für Gisela immer mehr als nur eine Geldbeschaffung. Plötzlich hat sie Macht. Andere Menschen tun das, was sie sagt und sie ist nicht mehr ihrem Chef oder irgendwie ihrer Familie verantwortlich oder verpflichtet. Sie spürt, das, was sie das echte Leben nennt wohl. Aber sie blickt immer noch bewundert zu einer Person auf, nämlich immer noch Peter. Der ist und bleibt ihr Dreh- und Angelpunkt. Für sie sind die Überfälle auch immer noch ein Liebesbeweis für Peter und für ihn bleibt das aber alles immer noch mehr so ein Geschäft, denn sein Ziel ist ja immer noch die halbe Million und die ist für ihn einfach das Wichtigste. Ja, um einmal so einen Überfall so ganz kurz anzureißen, da gehen wir mal zum 10. März 1966. Das ist ein Donnerstag. Und warum ausgerechnet dieser Tag? Die ganze Republik sitzt in ihrem Wohnzimmer und schaut fern. Da läuft nämlich ein echter, ja, man wird Straßenfeger. Das ist kein Fußballspiel oder es ist auch keine Ansprache, sondern die niederländische Prinzessin Beatrix heiratet den deutschen Klaus von Amsberg.
Ach, du ahnst es nicht, okay.
Das ist das Live-TV-Ereignis des Jahres, ein echter Blockbuster. Und ja, Gisela sagt sich, da sitzen alle zu Hause vom Fernseher, da sind die Straßen frei. Und ihr Überfall auf eine Filiale der Kreissparkasse Stormarn bringt ihnen 33.000 Mark. Nicht schlecht. Mhm. Tja, und jetzt sind es ja schon einige Überfälle geworden und alle Spuren und Hinweise, die landen im Hamburger Polizeipräsidium. Man kommt einfach nicht drauf, wer könnte die Banklady denn mit ihrem Komplizen sein? Also jetzt ist die Banklady schon die Hauptperson und der eigentliche Drahtzieher Peter ist nur noch der Komplize. Man geht davon aus, dass man im Hamburger Rotlichtmilieu suchen muss, denn die Täter sind so abgebrüht, die müssen professionell sein. Und so führt man allen Ernstes die überfallenen Bankangestellten auch durch diverse Kneipen auf dem Hamburger Kiez und später sogar durch die Bordelle auf der Reeperbahn, um die Banklady zu identifizieren. Aber ohne Erfolg. Stelle ich mir auch sehr spannend vor. Mhm. Und dann trudelt irgendwann ein anonymer Tipp bei der Hamburger Morgenpost ein. Und dieser Tipp beschuldigt den kleinkriminellen Manfred Wenger aus St. Pauli und seine Frau. Und die Polizei glaubt an den großen Fang und will die beiden stellen. Und das geht ganz gehörig schief. Es kommt zu einem Schusswechsel und Manfred Wenger wird erschossen. Und schnell stellt sich heraus, die beiden sind, jedenfalls was die Banküberfälle angeht, unschuldig. Und das geht natürlich auch durch die Presse und Gisela und Peter erfahren davon. Und spätestens jetzt muss Gisela doch klar sein, es ist kein Spiel mehr. Die Polizei, die schießt wirklich scharf. Aber es geht trotzdem weiter, denn ein großer Coup soll noch her und dann soll endlich Ende sein. Aber dass diese erfolgreiche Diebestour auf Dauer nicht so wirklich gut gehen kann, das ist ja wohl klar. Und so kommt dann schließlich der 15. Dezember 1967. Es ist der 19. Banküberfall der beiden. Und heute soll die Kasse so richtig klingeln. Es sollen 100.000 Mark werden, also eine riesige Summe in der damaligen Zeit. Und diese liegen in der Kreissparkasse Bad Segeberg. Und hier waren sie vor 2 Wochen schon einmal und haben eine andere Bank überfallen. Die Polizei ist also gewarnt, denn wir erinnern uns, die beiden haben ja schon 3-mal die gleiche Bank ineinander überfallen. Insofern hat die Polizei da jetzt ein Auge auf die schon überfallenen Banken. Und an diesem Tag verkleidet Gisela sich übrigens als Mann. Mal was anderes. Tja, nach der Aktion mit den tödlichen Schüssen will sie wohl etwas von der Banklady ablenken. Tja, aber hier in Bad Segeberg passiert nun das Undenkbare. Ein Angestellter wehrt sich und wird laut. Und es gibt ein Alarmsystem. Es kommt zu einem Gerangel. Und eine Bankangestellte schmeißt ein brennendes Adventsgesteck nach den beiden. Wir erinnern uns, wir haben Mitte Dezember. Mhm. Und das löst bei beiden eine Panik aus. Denn sie flüchten nicht nur, sondern Peter schießt auch mit seiner Maschinenpistole auf ihre 4 Verfolger. Und die glauben zunächst an Platzpatronen und bleiben ihnen auf den Fersen. Ende vom Lied ist, alle 4 werden getroffen und zum Teil schwer verletzt. Peter behauptet später, es waren Warnschüsse. Ja, aber Warnschüsse auf Körperhöhe, schwierig zu glauben. Ja, und die Polizei, die natürlich vorgewarnt ist und auch in der Nähe war, die verfolgt nun das Fahrzeug der beiden. Und ja, wenn es schon schlecht läuft, dann so richtig, denn die beiden werden von einer geschlossenen Bahnschranke ausgebremst. Das war irgendwo an der B206 bei Bad Segeberg. Peter ist heute in Schießlaune und will auch auf die Polizisten feuern, aber ja, wie sagt man so schön, hat man Kacke am Schuh. Ne? Also heute ist eben einer dieser Tage. Das Magazin fällt aus der Maschinenpistole. Peter wird verhaftet. Und mehr aus Zufall entdecken die Beamten dann auch noch Gisela. Die hat sich nämlich im Auto ganz klein gemacht und wollte sich dort verstecken. Sie wird entdeckt und hops genommen. Und eine zweijährige, fast dreijährige Geschichte, die die ganze Republik verfolgt hat, endet hier. Oder vielleicht doch nicht, denn die Presse liebt die beiden. Vor allem Gisela, die kriminelle Femme fatale. Und so wird die Story weiter heiß gehalten. Und in Giselas Zimmer findet die Polizei 20.000 Mark, also längst nicht das, was sie erbeutet haben, die Verkleidung und eine Vielzahl an Waffen. Ich habe da mal auch ein Bild im Internet gefunden. Also da waren Autokennzeichen bei, verschiedene Masken, Handschuhe, Taschenlampen, Schlagstöcke. Also die waren wirklich gut ausgerüstet. Ja, und jetzt in Deutschland malen die Mühlen langsam. Deswegen dauert es ein Jahr jetzt, bis der Prozess gegen die beiden dann startet vor dem Landgericht in Kiel. Und zwar am 27.12.68. Der Medienrummel ist gewaltig, denn jeder will sie mal live und in Farbe sehen. Die Chefin der gefährlichsten Bankräuberbande der Nachkriegszeit, so titelte damals das Hamburger Abendblatt. Ja, aber oh Graus, da sitzt kein sexy Vamp, sondern nur eine graue Maus, die reumütig ein volles Geständnis ablegt. Und die Medien bekommen nicht die Bilder, die sie erhofft haben. Und auch schnell wird die Verteidigungsstrategie von Gisela klar. Es war doch nur die Liebe zu ihrem Peter und nicht die kriminelle Geldgier. Sie wäre sich die Schwere ihrer Taten gar nicht bewusst. Sie wäre ein klassischer Fall von naiven Dummchen. Tja, eine deutsche Hausfrau auf Abwägen. Ein Journalist schreibt, sie hätte ihm einen Brief geschrieben, in dem sie die 4 Jahre mit diesem Mann teuer bezahlen müsse. Ja, wer soll das denn glauben? Zum Beispiel die Richter. Aber auch schon kurz nach der Festnahme erzählte ein Kripo-Beamter nach der ersten Vernehmung, dass Gisela ihrem Geliebten hörig sei. Und ja, ebenso wie es sich in den 60er Jahren damals für eine schwache Frau gehörte. Ne? Ein feuchter Traum für das Patriarchat. So war alles wieder im Lot. Böser Mann, brave Frau. Es war damals sogar wissenschaftlicher Konsens, dass Frauen keine nennenswerte kriminelle Energie aufbringen können. Also das ist, weiß ich nicht, das ist schon echter Hardcore. Naja, und um diese These dann auch zu untermauern, fällt das Strafmaß entsprechend aus. Zwar muss dann die mittlerweile 34-jährige Gisela, die sogenannte Banklady, für immerhin über 9 Jahre in Haft. Ihr Freund allerdings für über 13 Jahre. Tja, er hat immerhin auch schon vor Gisela krumme Dinger gedreht. Das kommt natürlich noch erschwerend hinzu bei ihm. Aber dass das Ganze wirklich Liebe ist, das beweisen die beiden, denn Gisela hat ihrem Peterchen im Gerichtssaal noch ewige Treue geschworen und dass sie auf ihn warten wird. Übrigens hat die Mutter von Gisela während des Prozesses dann der Presse mitgeteilt, ich zitiere mal, mit der Gisela sind wir fertig. Und so an der Nase herumzuführen, wir haben alle nichts Anständiges anzuziehen und für das Essen reicht es auch kaum und sie raubt sich das viele Geld zusammen. Tja, hat sie vorher nicht geahnt, dass ihre Tochter solche Dinger dreht. Aber ich glaube, sie hätte da auch gar nichts gegen gehabt, denn sie hat ja Kochschinken gekriegt.
Ne? Genau, ist auch eine Sichtweise.
Naja, auf jeden Fall wird jetzt Gisela 1974 wegen guter Führung frühzeitig entlassen und sie heiratet Peter in der Gefängniskapelle von Santa Fu. Denn der sitzt ja immer noch ein. Und nach 3 langen Jahren wird aber auch er entlassen und die beiden können endlich offiziell ein ganz normales gemeinsames Leben führen. Und sie leben nicht schlecht. Denn der Großteil der Beute war immer noch verschwunden. Und ich kann mir vorstellen, dass die beiden wussten, wo der Großteil liegt. Tja, und knapp 18 Jahre nach dem letzten Überfall wird dann 1985 in Elmshorn wieder eine Bank überfallen. Der Täter wird recht schnell festgenommen. Peter. Oder auch Hermann genannt. Er hielt diesen Überfall für nötig, um seine Rente zu sichern. Immerhin geht er schon auf die 60 zu. Und dass Gisela hierbei wieder geholfen hat, das konnte nie nachgewiesen werden. Also ich könnte auch nur mutmaßen, ich kann es mir vorstellen, aber es wäre wirklich reines Wunschdenken eventuell, weil ja auch ich diesem Vamp verfallen bin. Ja, im Jahre 2003 stirbt Gisela dann im Alter von 69 Jahren in Hamburg als unscheinbare Frau. Und ihr Mann Peter oder auch Hermann überlebt sie um ganze 6 Jahre. Mhm. Tja, das war Gisela und Peter. Und ich kann mir vorstellen, dass du sofort Assoziation hattest zu einem anderen Verbrecherpärchen.
Verbrecherpärchen nicht. Ich habe, also Bonnie und Clyde, klar.
Das wäre jetzt das.
Das wäre interessant, aber als du das so geschildert hast, dass die Presse so drauf angesprungen ist, man muss sich ja wirklich vor Augen führen, also du hast es ja auch schon angetippt, das ist nicht von schlechten Eltern, sowas zu machen. Ne? Ja. Und auch wenn dir jemand dann mit einer scharfen Waffe gegenüber steht, so ungeachtet jetzt davon, dass du was nimmst, was dir nicht gehört, das richtet schon massive Schäden an. Ich habe an Dagobert gedacht. weil der ja auch von der Presse ziemlich gefeiert wurde, ob seiner technischen Raffinesse und seinen immer neuen Ideen zu Geldübergaben und so weiter. Und das wurde ja auch tatsächlich so ein bisschen verharmlost in meinen Augen.
Das stimmt, er hat immer in Brandsätze gelegt, ne?
Genau.
Ich. Ja, so war nicht ohne.
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich weiß nicht, ob dabei Menschen verletzt worden sind, aber letztendlich hat der ja auch Sprengsätze gelegt, wo es mehr oder weniger vom Zufall abhing, ob da jemand verletzt wurde oder nicht.
Ja, ne? Definitiv.
So, das kannst du ja nie ganz ausschließen. Und so faszinierend das jetzt für Menschen ist, sich mit Kriminalität so von außen zu beschäftigen, darf man echt nicht vergessen, dass das einfach echt eine ziemlich schlimme Geschichte ist, sowas anzuschauen.
Ja, aber bei aller Raffinesse, es ist ja immer noch hochkriminell, aber du hast es ja bei jedem Verbrecher, dass die eine Faszination ausüben, ob es nun, gehen wir mal in die RAF-Geschichte, da gab es ja auch viele Sympathisanten oder auch viel Faszination, das hast du auch gleich bei jedem, aber hier war eben dieses Besondere, dass es eben eine Frau im Nachkriegsdeutschland war und dass eben dieses Pärchen, da kann man eben schöne Geschichten draus spinnen, das haben wir damals so mit den Moorleichen ja sogar schon, da wurde ja auch sofort ein Pärchen dann dran geholt, damit die Geschichte spannend bleibt. Das ist einfach vom Boulevard geliebt. Na gut, Bonnie und Clyde waren es jetzt nicht. Sie haben eben keine Menschen zum Glück, keine Menschen erschossen. Mhm. Und sie hatten wirklich das Geld im Vordergrund. Bei Bonnie und Clyde war es ja durchaus, die ganze Geschichte war ein bisschen brutaler. Ja. Fun Fact, in dem Jahre, in dem Gisela geboren wurde, wurden Bonnie und Clyde erschossen.
Ach so,
1934, okay. da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich der Kreis,
genau. Ja. Na, und wer diese Gisela Wähler und ihren Mann einmal in Aktion sehen möchte in einem Film, dem kann ich dann den Film Banklady aus dem Jahre 2013 empfehlen. Das hat nämlich genau die Geschichte dieser beiden Personen als Plot.
Okay. Und das war ein Kinofilm? Oder?
Das war ein Kinofilm, ja. Ein deutscher Kinofilm und Regisseur Christian Alward hat das Ding auf die Leinwand gebracht.
Okay. Ja, also es ist ja wirklich so, diese Kriminalität und so weiter, was du eben schon sagtest, also wenn man sich mal so anguckt, welche Kinofilme dann eben auch durchschlagenden Erfolg hatten, ich meine, Der Pater 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und, und alles, was mit Al Capone zu tun hat und so weiter, das funktioniert ja immer auf der Leinwand. Das ist ja immer etwas, wo man hingucken muss.
Ich kann es immer wieder gucken, Goodfellas oder so, da bin ich dann sofort dabei, bleib immer hängen.
Ja, und das setzt sich ja auch sofort. Mittlerweile ist es ja auch so, dass man wenn man die in die Filme einmal so eintaucht, dass man ja auch den Schauspielern sofort ja, gewisse Charakterzüge und Rollen so zuschreibt. Ne?
Also, definitiv. Ja, ich frage mich, ob dann die echten Mafiosi die Heimatfilme gucken. Wenn wir so gerne Mafia-Filme gucken.
Genau, das ist was zur Beruhigung. Die brauchen wir so.
Wer weiß
oder Dokus,
das.
Tierdokus.
Ja, genau. Wer weiß.
Ja, aber toll. Also, als du es eben sagtest, der Name, ich habe den irgendwo mal, aber ich kannte die Geschichte nicht. Der war mir schon mal irgendwie so untergekommen, eben auch mit dieser Besonderheit, die erste Frau, die solche Sachen angestellt hat. Und was ich eben auch überhaupt nicht wusste, dass, 400 Banküberfälle pro Jahr. Das ist ja mehr als einer am Tag.
Ja.
So, dass das dann in den Mitte der 60er, Ende der 60er Jahre, dass das ja letztendlich eine Straftat war, die jeden Tag vorkam.
Irgendwie. Ja, ich musste mein Skript umschreiben. Ich hatte erst ganz selbstbewusst geschrieben, war ja damals sehr selten mit den Banküberfällen, und dann habe ich mal gegoogelt, dachte, ach du Schande. Nee, das war, ich will nicht sagen, Volkssport, aber ja, die Schwelle lag ja sehr niedrig. Also die Gefahr war nicht so groß und ja, die eigene Moral war, glaube ich, da die größte Schranke. Wenn du mit einer Waffe irgendwo reingehst, du weißt ganz genau, die sind nicht bewaffnet, die haben keine Alarmanlage, die Polizei kann dich nicht hören. Ja, pff. So what?
Ja, ja. Und was ja auch nochmal unterstreicht, dass das es etwas ist, wo im Grunde ist ja so ein bisschen so wie so ein Unfall. Ne? Du willst nicht hingucken, aber du musst hingucken, weil du ja so neugierig bist. Da fällt mir jetzt gerade auch nur ein, diese Gladbeck-Geschichte. Ne?
Also, oh, ja, das ist natürlich ein ganz heißes Eisen gewesen.
Ja, aber das war ja auch so, dass da der Boulevard und so weiter das ausgequetscht hat bis zum geht nicht mehr, wo ja auch viele Sachen passiert sind, wo man ja sagen muss, okay, da kann sich dann auch die Yellow Press nicht freisprechen davon, dass da auch Menschen gestorben sind.
Die Geschichte war so pervers, also wirklich ganz, ganz trauriges Kapitel. Ja. Ich kann den Film auch nicht gucken, wurde ja auch verfilmt, ich kann es nicht gucken. Geht mir einfach zu nah, was sie da abgezogen haben, und ja, da sind wir hier nochmal gut davon gekommen. Showdown in Bad Segeberg.
Ja, und dass das eine Verhandlung war in Kiel, ist ja auch nochmal spannend, also.
Ja, wie gesagt, die kommt zwar ursprünglich aus Hamburg, aber ich denke, die Geschichte hat zwischen den Meeren durchaus stattgefunden
total,
und ihr Ende gefunden.
Total.
Und leider gibt es das Volkskundemuseum nicht mehr, sonst würde ich dann mit dir nochmal hinfahren und die Sonnenbrille anschauen.
Und das ist auch nochmal, also die haben die Sonnenbrille da ausgestellt sozusagen als Dokument der Zeitgeschichte, weil das von ihr war und weil das eben die erste Bankräuberin war.
Genau. Ist durchaus in den Annalen von Schleswig-Holstein ein wichtiger Teil gewesen.
Ja.
Ja, und die soll jetzt wohl irgendwo im Archiv liegen, Richtung Molfsee ist das, glaube ich, alles gewandert. In den Räumlichkeiten des ursprünglichen Museums ist jetzt auch ein Archiv von hier bei Schloss Gotthof.
Okay, aber Schloss Gotthof ist schon geschlossen? Ich glaube, ist schon geschlossen, ne? Wegen Umbau.
Ja, dann machen die irgendwas, ne?
Die machen da lange Zeit was. Ja. Klasse, vielen, vielen Dank, Ü. Also damit gehe ich heute Abend dann auch ins Bett, und das wird sicherlich nochmal irgendwo mir begegnen.
Ja, nicht so schlecht träumen.
Ja. Und ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr von dieser Geschichte schlecht träumt, beziehungsweise ob ihr, ja, es ist ja schon eine Weile her, aber doch nicht so lange, vielleicht habt ihr ja selber noch irgendwie Erinnerungen daran oder ist euch was erzählt worden darüber. Also ich glaube, auch du, obwohl du so tief in der Geschichte drin steckst, wir haben es ja gesehen, eingangs bei der Butterfahrt, da kann ja immer noch irgendwie mal ein Hinweis kommen oder eine Idee oder irgendeine Sichtweise, die ja interessant ist. Und ja, teilt sie uns gerne mit. Das geht am einfachsten mit einer E-Mail, einfach an feedback@gzdm.de. Natürlich geht es auch über eine Nachricht über Insta oder Facebook. Dort findet ihr uns unter gzdmsh. Kommentare könnt ihr natürlich auch direkt unter den Folgen jeweils hinterlassen. Die Website lautet www.gzdm.de. So, hast du noch irgendwie eine Möglichkeit, wie Feedback an uns gelangen kann?
Nö, ne? Wenn ihr uns auf der Straße trefft.
Stimmt.
Natürlich. Oder das passiert bei mir wirklich am meisten. Also hier auf der Straße, ja, beim Wochenmarkt auch. Oder was. Da sind doch viele Leute, die da nochmal von früher erzählen. Und dann sage ich, Mensch, hätte ich das vorher gewusst.
Ja, das ist ja auch das Schönste. Wenn man sozusagen face-to-face da irgendwie eine Rückmeldung kriegt oder auf eine Geschichte stößt. Das ist, mit Menschen macht es am meisten Spaß. Ja, und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann erzählt gerne euren Freunden, eurer Familie, euren Arbeitskollegen, aber auch euren Nachbarn von dem Podcast GZDM. Natürlich nur den Leuten, die es auch vielleicht interessieren könnte, eurer Meinung nach. Mittlerweile sind schon eine ganze Reihe von Leuten, die an unseren Geschichten Interesse haben, und wir freuen uns aber über jeden, der noch dazukommt. Schöne Geschichte, Ü. Vielen Dank. Nächstes Mal bin ich wieder dran. Mal gucken, ob es da auch um eine Frau geht. Es wird nicht um Krieg gehen.
Das ist auch meine Aufgabe.
Da pushe ich dir nicht ins Handwerk. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank, Ü.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, bleibt stabil.
Und tschüss.